Thema der heutigen Predigt ist Daniel 12. Leben im Blick auf die Zukunft. Daniel, ein Mann Gottes, der ist durch sehr, sehr schwere Zeiten gegangen und hat immer wieder Gottes Macht und Stärke erlebt. Gott hat an ihm auch seine grenzenlose Macht demonstriert und vor allen sichtbar gemacht. Daniel ist in dem Sinn ein unglaubliches Zeugnis von Gott. Und Daniel hat 12 Kapitel und das sind sehr interessante Geschichten dort drin, also sehr interessante Beschreibungen, die man teilweise nicht so versteht. Aus dem Grund bin ich sehr, sehr gespannt auf die heutige Predigt. Parallel dazu zu Daniel kann man immer auch noch ein bisschen Offenbarung lesen. Dort hat es auch ähnliche Beschreibungen drin. Also Daniel 12 ist eigentlich so eine detaillierte Vorhersage und dort beschreibt er ein bisschen den Beginn von einer trübseligen Zeit, von einer traurigen Zeit. Ein bisschen Weltuntergangsstimmung, ein bisschen Armageddon oder Independence Day, was wir vielleicht von den Filmen her kennen. Ja, gibt es immer wieder solche Szenarien auf der Erde. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Predigt, Alex. Wenn ich noch schnell für dich beten darf, wenn du vielleicht vorkommen. Die Kinder können nachher gerade, ich tue auch noch schnell beten für sie und nachher können sie rausgehen. Ist heute Kinderhütte? Ist heute?
Sonntagsschule.
Sonntagsschule und Kinderhütte. Jawohl. Und da ist noch Unti-Unterricht. Martin ist schon lange draußen mit 2 oder 3 Borsten. Genau. Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, bist du heute mit uns in dieser Predigt mit dem Alex? Du bist mit ihm in der Vorbereitung. Du hast ihm das aufs Herz gelegt, was er heute uns zu uns reden soll, uns bekannt machen, was du ihm offenbart hast, wie du auch im Daniel viele Sachen offenbart hast, Herr. Du bist ein moderner Gott und du kannst mit uns in der heutigen Sprache reden, so dass wir es alle verstehen. Ich bitte dich wirklich um Schutz und Segen über dem Gottesdienst heute, über diese Predigt, dass es ankommen darf, dass es in unseren Herzen ankommen darf. Dein Wort, Herr. Ich bitte dich auch um ganz besonderen Schutz über die Kinder, die jetzt in die Sonntagsschule gehen, die jetzt in Kinderhütte gehen. Bist du mit ihnen und tu du ihnen das weitergeben, was du für sie vorbereitet hast. Herr, du willst ihnen tief ins Herz rein etwas legen. Etwas ganz Wertvolles. Etwas von dir. Etwas Einmaliges. Und ja, möge das gelingen mit der Hilfe von deinem Heiligen Geist. Ich bitte dich auch um Beistand beim Martin, beim Unterricht. Hilf du ihm und den Jungen, dass sie dürfen dein Wort verstehen und immer mehr in deine wunderbare Geschichte eintauchen. Amen.
Ich möchte den Predigtext lesen, der steht im Daniel 12, Vers 1 bis Vers 4. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für den Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt. Bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dieses Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Wenn man sich fragt, was ist das Prinzip, das im Leben verhebt, auf was muss man achten? Da gibt es sicher verschiedene Sachen, die man sagen kann. Aber eins ist immer wichtig: Man muss immer einen Blick auf die Zukunft haben. Und ja, ich weiss, Jesus sagt, wir sollen uns nicht um die Zukunft sorgen, denn der morgige Tag wird für seine sorgen. Das ist schon richtig. Aber was er damit nicht gemeint hat, ist, uns ist die Zukunft absolut egal. Also zum Beispiel, was er nicht gemeint hat, ist, er hat nicht gesagt, okay, jetzt glaubst du an Gott und darum sollst du ab sofort nicht mehr arbeiten gehen und sicher auch nicht mehr auf dem Ackerfeld ansehen, das kommt alles von allein. Leben im Blick auf die Zukunft, etwas ganz Zentrales. Das macht die meisten von uns. Also nur ein Beispiel. Die meisten gehen der Arbeit nach, mit der Hoffnung, es gibt am Ende vom Monat einen Lohn. Also zumindest mit der Hoffnung. Meistens kommt er ja dann auch. Oder aber, man ist am Planen, man will eine Reise machen, man plant im Blick auf die Zukunft und sieht einfach, ja, das ist jetzt wirklich etwas, das muss ich im Voraus planen. Und ich muss jetzt folgende Sachen machen im Blick auf die Zukunft. Dann wird es funktionieren. Und die Bibel hat sehr viel zu sagen über die Zukunft. Und zwar Sachen, die essentiell für unser Leben sind. Und zwar Sachen, die wir so nicht wissen könnten. Die Bibel sagt uns, ob man jetzt einen Menschen die Bibel hat oder nicht, ob er sie gelesen hat oder nicht, ob er christlich aufgewachsen ist oder nicht. Gewisse Sachen kann man einfach wissen. Also man kann zum Beispiel wissen, sagt der Paulus, dass es einen Gott gibt. Man kann wissen, es gibt einen Gott, der die Welt geschaffen hat. Dafür das muss man nicht die Bibel gelesen haben. Also zum Beispiel die antiken Philosophen Platon und Aristoteles haben es schon ganz klar dargelegt und sie haben die Bibel gar nicht gelesen. Schaut, es gibt einen Allmacht, es gibt einen Gott, der die Welt erschaffen hat, der einfach die Ursache ist für die ganze Welt, dass es überhaupt etwas gibt. Das kann man einfach so wissen. Also sie haben die Bibel nicht gelesen und trotzdem haben sie das können wissen, das ist klar. Weiterum sagt der Paulus im Römerbrief, man kann auch andere gewisse Sachen kann man wissen. Zum Beispiel, man kann wissen, es gibt richtiges Verhalten und es gibt falsches Verhalten. Also nur ein Beispiel. Wem von euch muss man sagen, wer von euch braucht die Bibel, um zu wissen, dass Mord falsch ist? Braucht irgendjemand die Bibel? Also sogar Leute, die nicht die Bibel gelesen haben oder vielleicht auch mit Jesus nichts am Hut haben, die können wissen, Mord oder Ehebruch oder Lüge, das ist falsch. Das sind Sachen, die kann man einfach so wissen. Und jetzt gibt es aber Sachen, die kann man nicht wissen, die kann man erst durch eine Offenbarung von Gott wissen. Und eine von den Sachen, die man nicht wissen kann, ist, was hat Gott in Zukunft mit dieser Welt vor? Und Gott zeigt uns das, damit wir wirklich auch unser Leben so einrichten und so gestalten, wie das seinem Plan entspricht. Weil das jetzt sehr entscheidend ist, sonst könnten wir das gar nicht machen. Der Daniel schreibt, es wird in der Zukunft, und er hat ein ganzes Kapitel darüber, da werden Sachen passieren. Und er beschreibt von verschiedenen Nöten, wo das Volk Israel wird reinkommen. Einerseits schreibt er den Ablauf von der Weltgeschichte. Er sagt, also zuerst jetzt sind wir unter den Medern und Persern, nachher wird Griechenland die Herrschaft übernommen und nachher wird Rom die Herrschaft übernehmen. Und letztlich, am Ende, da wird es zur Zeit vom römischen Reich, da wird das Königreich von Gott erstehen. Und das Königreich von Gott, das wird kein Ende haben. Der Daniel schreibt weiter Folgendes, dass genau 7x69 Jahre, nachdem er das gesagt hat, ein Gesalbter von Gott werde in Jerusalem ausgerottet werden. Und siehe da, wenn man es nachrechnet, genau im Jahr 32 nach Christus, wenn man das nachrechnet, wo der Prophetie, ist es so, dass plötzlich wirklich tatsächlich in Jerusalem ein Gesalbter von Gott hingerichtet worden ist. Das ist Jesus Christus. Der Daniel beschreibt weiter, das Volk Israel wird in grosse Nöte hineinkommen, wenn die Griechen werden über sie herrschen. Und das ist tatsächlich so passiert. Im 2. Jahrhundert vor Christus sind die Juden von einem griechischen Herrscher, der hat Antiochus Epiphanes geheißen, sehr stark verfolgt worden. Es ist also so weit gegangen, dass der Antiochus gefunden hat, also das Judentum, das ist so barbarisch, mit dem machen wir jetzt das Ende. Jetzt sind wir mal ein bisschen vernünftig, jetzt sind wir ein bisschen zivilisiert. Also, Folgendes. Jetzt wird auf dem Altar in Jerusalem ein Schwein geopfert und Beschneidung wird verboten. Und jeder, der am griechischen Gott Zeus opfert, von dem wissen wir, der tut ein bisschen normal. Also der ist wirklich jetzt normal. Und wer nicht, von dem wissen wir, also der ist sehr verdächtig, den machen wir den Kopf kürzer. Könnt ihr euch mal vorstellen, das ist eine riesige Not, die da Israel reingekommen ist im 2. Jahrhundert. Der Daniel beschreibt weiter in seinem Buch, genau, wann wird Jerusalem wieder aufgebaut werden, nachdem es zerstört worden ist. Die unterschiedlichsten Sachen sagt da der Daniel voraus. Und der Engel sagt da zum Daniel, los, versiegle das Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und grosse Erkenntnis darin finden. Die biblische Prophetie, sagt er, hat einen Grund. Nämlich, dass man dann, wenn die Prophetie passiert, kann wissen, Gott hat alles im Griff. Weil gerade wenn man unter Druck ist, wenn die Gläubigen unter Druck sind, ist es sehr, sehr schwierig, zum treu bleiben. Und dann hat man doppelt Grund, zum sagen, kann ich wirklich wissen, kann ich wirklich sicher sein, dass das, was in der Bibel steht, auch stimmt. Weil wenn ich mein Leben muss dafür hingeben, wie der Daniel sagt, es wird mal eine Zeit geben, wo es so wird sein, dann möchte ich aber auch sicher sein, dass das stimmt, was in der Bibel steht, und dass sich auch lohnt, dass ich Gott treu bleibe. Der Daniel sagt da, es wird eine Zeit geben, wie noch keine andere Zeit. Und da redet er einfach von einer zukünftigen Zeit. Es wird einfach grauenerregend sein. Wie noch nie vorher. Und er gibt dann eine Verheißung. In dieser schlimmsten Zeit, da wird der Michael, der höchste Engel, sich aufmachen und alle vom Volk von Gott werden gerettet werden. Alle, die im Buch vom Leben stehen. Es stellt sich die Frage, wie kann man zu dem Volk von Gott gehören? Im Alten Testament ist es so gewesen, schon, dass klar war, wer Jude ist und an Gott glaubt, gehört zum Volk Gottes. Also man muss Jude sein, aber auch man muss an Gott glauben. Aber jetzt noch weiter. Weil Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, weil er am Kreuz für uns gestorben ist, so wie der Daniel das einfach ausgesagt hat, wenn er nach 3 Tagen auferstanden ist, kann jetzt jeder, der an Jesus glaubt, auch zu Jesus gehören. Und für den gilt auch die Verheißung. Wenn du an Jesus glaubst, dann steht dein Name im Buch vom Leben. Dann gehörst du zum Volk von Gott. Unabhängig von der Herkunft, ob jetzt Jude oder nicht Jude, ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, ob gross oder klein, ob dick oder dünn. Wer an Jesus glaubt, der gehört zum Volk von Gott. Und dem gilt die Verheißung: Mein Name steht im Buch vom Leben. Mein Name ist von Gott eingeschrieben worden in ein Buch. Und ich gehöre da dazu. Das ist, wenn man zum Beispiel hier auf Egerit sieht, dann muss man nachher aufs Einwohneramt und dann muss man sich registrieren lassen. Genau so ist das eigentlich auch. Das Buch vom Leben ist ein Bürgschaftsregister im Himmel. Und da sagt Daniel, schaut, es wird eine Zeit geben, die wird schwierig sein. Die wird euch herausfordern. Aber er sagt auch, dass Daniel, was ich dir jetzt sage, das ist nicht für dich. Das ist eine Herausforderung, oder? Da könnte Daniel sagen, ja, wieso sagst du mir das denn überhaupt? Wieso sagst du mir das, wenn du mir nachher sagst, ach, das ist für eine ferne Zeit, du wirst jetzt mal sterben und irgendwann mal wird es relevant. Das ist so, weil die Bibel ist für alle Leute von allen Zeiten geschrieben worden. Das heisst, was in der Bibel steht, das ist nicht nur, was für mich relevant ist, sondern das ist, was für alle Leute relevant ist, zu allen Zeiten. Ich möchte mal ein Beispiel machen für Sachen, die für uns in der Schweiz in der Bibel weniger relevant sind. Vielleicht haben das auch schon aufgefallen, es gibt in der Bibel immer wieder ganz viele Geschlechtsregister. Und da gibt es noch ein ganzes Buch, 1. Chronik, 9 Kapitel nur Geschlechtsregister. Handhoch. Wer hat das alles schon mal gelesen in der 1. Chronik? Kennen? Ein paar, aber wahrscheinlich nicht so viel. Also, irgendwie, ich habe es gelesen und dachte, was ist das jetzt? Ist das jetzt wirklich so relevant für mein Leben? Ich glaube, ich gehe ein bisschen raus. Ich habe es schon mal gelesen während dem Theologiestudium. Aber ich weiß, es ist schon mehrfach passiert, dass Missionare zum Beispiel in Papua-Neuguinea und an anderen Orten haben einfach den Leuten angefangen, die Bibel vorzulesen in der Sprache von diesen Leuten. Und dann sind es auch zum Teil eben so Stellen gekommen, 1. Chronik. Und da haben sie sich überlegt, ja, sollen wir jetzt das vorlesen? Sollen wir das jetzt nicht vorlesen? Und dann haben sie sich gesagt, ach was, jetzt lesen wir das einfach vor. Irgendwie kommen wir schon durch die 9 Kapitel, ohne dass uns alle einschlafen. Bis jetzt war es noch nicht so überzeugt. Und dann haben sie das vorgelesen. Und vorher hat der Stamm sehr wenig mit Jesus am Hut gehabt. Dann haben sie das vorgelesen. Und dann hat der Häuptling auch gesagt, er hat mich überzeugt, die Bibel ist wahr. Also, wir als Stamm, wir lassen uns jetzt gerade taufen, wir nehmen Jesus an. Es ist offensichtlich, die Geschlechtsregister beweisen, dass die Bibel wahr ist. Und vielleicht überlegt man dann sich, wenn man sagt, ja, wieso steht es in der Bibel? Jetzt wissen wir, wieso es in der Bibel steht. Es ist für Leute geschrieben worden. Es ist vielleicht jetzt nicht für uns in der Schweiz geschrieben worden. Aber es gehört zum Wort von Gott. Das heisst, es gibt in der Bibel viele Sachen, die sind sehr wichtig, dass sie hier drin stehen. Die sind sehr, sehr relevant, aber die sind nicht zwingend für heute relevant. Aber in biblischer Prophetie, es gibt zum Beispiel Sachen, die im Daniel relevant sind für die Leute, die unter der griechischen Verfolgung gelitten haben. Dann gibt es Sachen, die für die Leute relevant sind, die wartet haben. Wir warten jetzt auf, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und dann gibt es Sachen, die relevant sind, die sehen, hey, da stirbt der Gesalbte Gottes am Kreuz. Und dann verstehen sie, Gott hat alles im Griff. Und für uns sind all diese Sachen auch relevant, die schon passiert sind, weil sie zeigen uns, die Bibel ist wahr. Das heisst, die Bibel hat all diese Sachen vorausgesagt. Die Bibel hat vorausgesagt, wie wird der Ablauf dieser Welt entstehen. Die Bibel hat vorausgesagt, nach Babylon, da werden Perser kommen. Nach den Persern, da werden Griechen kommen. Nach den Griechen, da werden die Römer kommen. Und in der Zeit der Römer, da wird der Messias von Gott sterben am Kreuz. Also nicht, statt nur, er wird sterben. Und er wird das Königreich aufrichten, wo kein Ende hat. Das alles sind für uns sehr relevante Zeichen, wo wir können sagen, und ich muss sagen, das überzeugt mich viel eher, dass die Bibel wahr ist, als das Geschlechtsregister in der ersten Chronik. Gott, es zeigt uns, Gott hat die Welt im Griff. Und als Christen stehen wir auch gerade in der heutigen Zeit vor einer grossen Herausforderung, dass man muss sagen, christliche Werte, die Gesellschaft prägt haben, sind immer weniger prägend. Und ich habe gemerkt, das kann bei vielen Christen zu einer sehr grossen Verunsicherung führen, sodass die Frage plötzlich auftaucht, ist der biometrische Pass nicht das Mahlzeichen vom Antichrist? In der Bibel gibt es Prophetie, aber das heisst nicht, dass alle Prophetie genau für uns und unsere Zeit zutrifft. Ich möchte ein Beispiel sagen, der Antichrist. Die Christen im Anfang 19. Jahrhunderts waren sich ganz sicher, der Napoleon ist der Antichrist. Jesus kommt jetzt dann gerade wieder. Oder aber Christen, so 1960, 1970, die einen davon haben das sicher noch miterlebt, wenn ich euch so anschaue. Weil ich habe so Bücher gelesen, 1960, 1970, da ist Ding gestanden. Also wir haben jetzt die Bibel gelesen und es ist jetzt ganz klar, also in der Bibel steht, die Russen kommen jetzt dann in die Schweiz. Die einen lachen, die einen mögen sich an das erinnern. Und sie übernehmen jetzt die Schweiz, das steht dort, es wird ein roter Reiter kommen und es wird alles rot einfärben. Also das heisst, der Kommunismus wird die Schweiz übernehmen. Und Deutschland wird nicht wieder vereinigt werden, bis Jesus wiederkommt. Woher haben Sie das gehabt? Sie haben das von Hesekiel 37 bis 39 gehabt. Und jetzt ist etwas eins Wichtiges. Nicht alles, was in der Bibel an Prophetie steht, gilt für uns und für unsere Zeit. Gewisse Sachen, die sind in der Vergangenheit erfüllt worden. Gewisse Sachen, muss ich sagen, sind sicher in der Lebenszeit von gewissen von uns erfüllt worden. Die Bibel hat vorausgesagt, Israel wird ins Land zurückkehren. Und das ist für mich ein enormer Beweis, Gott ist wirklich der Herr der Welt. Gott hat vorausgesagt, das Volk Israel wird in sein Land zurückkehren eines Tages. Das hat man für 2000 Jahre für absolut unmöglich gehalten und plötzlich ist es passiert. Gott hat die Weltgeschichte eingegriffen in einer grossen Not hinein und hat gesagt, und jetzt kommt mein Volk Israel zurück in das Land, das ich ihnen versprochen habe, so wie es in den alttestamentlichen Propheten verheißen ist. Also vor unseren Augen etwas, wo ich muss sagen, wieder ein Beweis, dass die Bibel stimmt. Das heisst, biblische Prophetie stimmt, aber man kann sie missverstehen. Und ich glaube, als Christen müssen wir sehr vorsichtig sein, wie wir mit biblischer Prophetie umgehen. Nämlich nicht, weil biblische Prophetie falsch ist, aber weil wir alle sehr beschränkte Menschen sind. Also, ein Studienkollege von mir, den ich mit ihm studiert habe, hat ein Buch gelesen und hat gesagt, schaut, in dem Buch in der Stadt, wir haben jetzt Jesaja 13 und 14 gelesen, Es ist jetzt klar, dass zwei Jahre nachdem die Amerikaner in Irak einmarschiert werden, werden sie eine Atombombe auf Bagdad abwerfen. Ist das schon 2 Jahre her? Ist das schon mehr als 2 Jahre her? Und die biblische Prophetie ist eine unheimliche Chance. Die biblische Prophetie zeigt uns, Gott ist der Herr der Geschichte. Sie zeigt uns, die Bibel ist wahr. Und sie ist für uns als Christen eine unheimliche Chance, Menschen für Jesus auch zu gewinnen. Wenn sie fragen, ja, wieso soll ich an die Bibel glauben und nicht an irgendein anderes heiliges Buch, dann können wir sagen, schau, es sind so viele Prophetien, die in der Bibel in Erfüllung gegangen sind, über die Weltgeschichte und vor allem auch über Jesus Christus, dass wir wissen können, das, was in der Bibel steht, das ist zuverlässig. Viele von diesen Sachen, das ist effektiv schon passiert. Man kann das effektiv nachprüfen. Man hat Abschriften vom Alten Testament schon vor Christus und dort wird ihnen klar prophezeit, der Messias wird am Kreuz für die Sünde der Welt sterben und 200 Jahre nach diesen Abschriften ist es passiert. Also man hat es nicht im Nachhinein aufgeschrieben. Das ist eine unheimliche Chance. Wieso können wir wissen, hey, das, was da in der Bibel steht, das stimmt effektiv. Und dann, wenn wir das so machen, wenn wir das Christen haben, müssen wir aber eins gleich vor Augen haben. Nämlich, wir und unsere Interpretationen von biblischer Prophetie können falsch sein. Weil die Juden zur Zeit von Jesus haben gemeint, es kommt einer, der Messias kommt, und er wird jetzt gerade alle Römer mit Fürschwertern vertreiben. Also die Jünger haben das auch geglaubt. Und dann sagt Jesus, kommt schon noch, aber nicht gerade sofort. Sachen, die wir haben missverstanden. Das heisst, biblische Prophetie, wenn wir leben im Blick auf die Zukunft, wir wissen eins, am Ende der Welt, da steht Jesus, da steht sein Sieg. Jesus wird wiederkommen und er sagt aber selber, niemand kann wissen, wann er wird wiederkommen. Es hat nur dem Vater steht zu, das zu wissen. Auf Erde hat es nicht mal er selber gewusst. Wenn also jetzt irgendeiner kommt und sagt, ich weiß das. Ich habe das ausgerechnet nach 7 Mal, nach 7 Jahren Zeiten beim Daniel und ich habe das Kreuz mit der Chroniken, die ich hier 5 geteilt habe. Dann kann man eins wissen, das stimmt sicher nicht. Wir wissen, die Grundlinie der Weltgeschichte, die kennen wir. Wir wissen schon, was von der biblischen Prophetie in Erfüllung gegangen ist. Wir wissen, wie es da in der Stadt, es wird mal eine Zeit geben, da wird so eine grosse Not für das Volk Israel geben, dass nur noch Jesus sich wird können retten und er wird wiederkommen und wie es in der Bibel steht, er wird auf dem Ölberg stehen und die Zeit wird 7 Jahre dauern, auch das wissen wir. All diese Sachen wissen wir, dass alles wird passieren. Jesus kommt wieder. Er wird für 1000 Jahre über die Welt regieren. Nachher wird es zum Gericht kommen. Und nachher werden die Toten auferstehen, wie das im Daniel steht. Leben im Blick auf die Zukunft. Eine grosse Herausforderung. Wir wissen, wo es hingeht. Und das Erste, was ich jetzt dazu möchte sagen, ist, die biblische Prophetie zeigt uns, dass die Bibel wahr ist. Die biblische Prophetie hilft uns, Menschen vom Glauben zu überzeugen. Aber wir als Christen müssen einfach vorsichtig sein, dass wir unsere Interpretation der Bibel nicht gleichsetzen mit dem, was in der Bibel selber steht. Weil sonst sagen wir jemandem, hat man in den 60er hat man so gesagt, in der Bibel steht es klar, Draussen kommen in die Schweiz, darum glaub an die Bibel. Was machst du, wenn die Russen nicht kommen? Das heisst ja nicht, dass die Bibel nicht stimmt, aber es entsteht der Eindruck. Aber Jesus hat die Welt im Griff. Da, egal, wie es rauskommt, egal, ob unsere Interpretation richtig ist, wer jetzt der Antichrist ist oder wer der Antichrist nicht ist, die Verheißung von Gott bleibt bestehen. Und viele, die unter der Erde schlafen, liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Das heisst, am Ende von dem Leben, von dieser Weltgeschichte, da steht der Sieg von Gott. Da steht das Gericht von Gott. Und das Gericht von Gott ist nicht, wo wir irgendetwas uns davor fürchten müssen, wenn wir an Jesus glauben. Weil wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir gerechtfertigt von Gott. Und dann müssen wir nicht Angst haben, bin ich jetzt dabei oder bin ich nicht dabei. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du dabei. Und zwar garantiert. Und das sagt der Daniel, und viele, die unter der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Wenn wir leben im Blick auf die Zukunft, dann gibt es Sachen, wo wir ganz sicher können sein, die biblische Prophetie, die sind sicher. Das heisst, die Toten, die werden auferstehen. Das ist eine Aussage, das ist ganz sicher. Dann gibt es Sachen, wo ich sicher bin, die sind so. Ich bin mir sicher, es wird ein tausendjähriges Reich geben. Aber ich werde keinem den Glauben aufsprechen, der das anders interpretiert. Und dann gibt es Sachen, wo man muss sagen, ich weiss nicht, welches Tier das in Römer 3, Offenbarung 13, wie das genau ist. Aber wenn man mit biblischer Prophetie umgeht, ist es darum eins wichtig. Halten wir uns an die Sachen, wo wir ganz sicher sind, das wird so sein. Und dann sagt Daniel, und da gibt es noch viele andere Sachen geschrieben, die Leute werden erkennen, um was es geht, wenn es so ist, weil dann wird es offensichtlich sein. Genauso wie die Prophetie, dass der Messias nicht gerade sofort wird, den Sieg bringen, sondern am Kreuz wird sterben und von den Toten verstehen, mit dem Sieg von Jesus klar geworden ist. Und wiederum, es gibt nochmal wiederum eine Prophetie, wo das steht. Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne. Immer und ewiglich. Das ist eine Verheißung, die Gott all denen gibt, die seine Botschaft weitergeben. Es geht, ich glaube, nicht darum, dass man sagt, es sind jetzt bestimmte Leute oder die da vorne am Predigen sind oder sonst irgendwie, sondern da gibt es eine Verheißung von Gott, die sagt, schau, du kannst im Blick auf die Zukunft leben und etwas kann ich dir garantieren. Egal, ob du meine Endzeitprophetie richtig verstehst oder nicht. Ich gebe dir einen Auftrag. Und der Auftrag ist, dass du allen Menschen weitergibst, was ich dir gesagt habe. Nämlich, es gibt einen Gott, der Gott liebt dich. Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden. Er ist am Kreuz gestorben, er ist von der Tod auferstanden, er ist in den Himmel gefahren und er wird wiederkommen. Und die Verheißung ist jetzt, wenn du sagst, ich gebe das Evangelium weiter, ich erzähle Menschen von Jesus, ob jetzt du das allein machst oder aber ob du einfach mithilfst in einer Gemeinde und die Gemeinde als Ganzes macht. Also ich weiss, es gibt immer wieder Leute, die sagen, ach, ich kann das nicht. Also wenn ich jemanden muss vom Evangelium erzählen. Also ich verstecke mich gerade unter dem Sofa und reden kann ich sowieso nicht öffentlich. Das kann sein. Aber du kannst in einer Gemeinde mitmachen, die das macht. Wenn ihr zum Beispiel eine Frauengruppe habt, vielleicht kannst du deine Freundin nicht überzeugen und denkst, wie soll ich das? Ich kann das nicht so genau sagen. Aber du kannst sie zum Beispiel an einen Glaubenskurs abschleppen, du kannst sie in die Frauengruppe abschleppen oder irgendwo hin, oder du kannst sonst in einer Gemeinde mithelfen auf irgendeine Art, dass das funktioniert. Und die Gemeinde als Ganzes macht das und du gehörst dann auch zu denen, die da lehren. Also Lehren meint nicht nur die da vorne stehen, sondern Lehren meint, das ganze Volk Gottes als Ganzes ist am Lehren. Und gewisse müssen reden und gewisse müssen auch helfen, dass es funktioniert. Also stellt euch mal vor, wenn ich jetzt da noch reden würde und Technik würde nicht funktionieren. Das nützt ja auch nichts. Also was, das Ganze zum Lehrauftrag gehört nicht nur das eigentliche Lehren, sondern auch alles, wo die Leute mithelfen, alles, was sonst in der Gemeinde passiert, das gehört auch dazu. Und das ist eine wunderbare Verheißung, die Gott da gibt. Und ich merke es immer wieder wirklich, Christen haben Angst im Blick auf die Zukunft. Und sie sind verunsichert im Blick auf die Zukunft. Einerseits an gesellschaftlichen Entwicklungen, aber andererseits auch immer wieder Angst, was ist, wenn ich die Bibel falsch verstehe? Was ist, wenn ich aus Versehen mich am Antichrist wird anschliessen? Was ist, wenn ich aus Versehen wird ein Mahlzeichen vom Tier annehmen? Also ich kann euch eins garantieren, Gott wird euch nicht verdammen, weil er euch etwas aus Versehen gemacht hat, was nicht mal bei euch bewusst ist. Sondern wer die Botschaft von Jesus weitergibt, der kann wissen, ich stehe auf der richtigen Seite. Und ich habe eine Verheißung, ich werde leuchten wie der Himmelsglanz. Und wieso lohnt es sich, sich in die Gemeinde zu investieren? Nämlich, weil, wenn ich das mache, dann werde ich leuchten wie ein Himmelsglanz. Man kann zwar viel Geld verdienen, aber am Ende, wenn man stirbt, kann man leider nichts mitnehmen. Aber alles, was man in die Gemeinde von Jesus investiert, das wird man mitnehmen können. Die Ägypter hatten den Eindruck, ich will mit meinen Schätzen begraben werden, die kommen nachher ins Jenseits mit. Ich kann euch also sagen, tun es lieber und euer Kind hinterlassen. Anstatt dass wir nur einen Sack voll Geld beerdigt werden. Aber was man mitnehmen kann, das ist das, was man in Jesus, was man für die Gemeinde von Jesus investiert hat, was man für die Weitergabe von seinem Evangelium investiert hat. Und darum möchte ich nicht sagen, du musst dich in die Gemeinde investieren, sondern ich möchte einfach sagen, du hörst, es hat Vorteile für dich, wenn du dich in die Gemeinde investierst. Und du musst auch keine Angst haben, dass du aus Versehen in der Kreditkarte das Mahlzeichen vom Antichrist annimmst. Sondern wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann weißt du, du bist gerettet. Und wenn das Evangelium weitergeht, dann weißt du, ich werde leuchten wie ein Stern am Himmel. Das ist die Verheißung, die felsenfest steht über dem Leben. Das ist die Verheißung über dein Leben, über dem Leben von der Gemeinde, von Jesus, über dem Leben von der Gemeinde in Ägeri. Der Auftrag besteht. Und Jesus sagt, die Weltgeschichte gehört mir und ich bin der Herr über die Weltgeschichte. Aber ich kann dir einen Auftrag geben, nämlich das Evangelium weiterzuerzählen. Und wenn du das machst, weil du weißt, die Toten werden eines Tages auferstehen. Und jeder, der mich annimmt, der wird mit mir auferstehen. Er wird leuchten wie ein Stern am Himmel. Dann darf man eins wissen. Wir leben im Blick auf die Zukunft, wenn wir uns im Glauben in die Gemeinde investieren und wenn wir das Evangelium weitergeben oder aber wenn wir mithelfen, dass das Evangelium verkündet wird. Und auf das ist die Verheißung von Gott. Du wirst leuchten wie ein Stern am Himmel. Und das möchte ich, dass wir auf das wir uns auf das richten. Das ist der Blick in die Zukunft. Das ist die Verheißung von Gott. Der Tod ist nicht das Letzte, sondern wir werden auferstehen und in alle Ewigkeit die Herrlichkeit von Gott teilen. Amen. Jesus Christus, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken dafür, dass du so ein grosser und herrlicher Gott bist. Ich möchte dir danken dafür, dass du uns in der Bibel immer wieder die Verheißungen gegeben hast, die sich erfüllt hat, wo wir wirklich daran sehen können. Herr, du bist ein grosser und wahrer Gott. Du hast die Weltgeschichte im Griff und das hilft uns, dass wir erkennen können, dass die Bibel wahr ist. Aber Herr, ich möchte dich auch wirklich bitten, dass wir auch nicht Angst haben vor der Zukunft, sondern dürfen wissen, am Ende, der steht in Sieg und der ist das Gewisse. Das ist gewiss. Herr, und danke dafür, dass du wirklich der bist, wo uns die Verheißung gibt. Wenn wir uns für deine Sache einsetzen, dann werden wir leuchten wie die Sterne vom Himmel. Ich möchte dir danken, Herr, für die Verheißung. Und Herr, schenk, dass wir uns in dieser Verheißung geborgen fühlen, ob wir uns unsicher fühlen über die gesellschaftlichen Entwicklungen oder aber ob wir das Wort Gottes richtig verstehen. Ich möchte dir wirklich danken dafür, Herr, dass wir das felsenfest wissen und im Blick auf die Zukunft erleben dürfen. Amen.